Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal
Gisela Knuth
und Christiane Meyer.
Wir setzen unsere kleine Eugen-Roth-Reihe fort und starten wieder mit einem Gedicht des bayerischen Lyrikers in die Sendung. Wie sich eine Schluckstörung äußert und welche Ursachen sie haben kann, das erklärt uns gleich der Leiter des Aphasie-Regionalzentrums in Koppenbrügge, Hendrik Dreißig. Um Lerchen und Nachteulen dreht sich die aktuelle Geschichte der Hamelner Autorin Ulla Klein. Und dem Instrument Orgel nähert sich heute unser Redakteur Stefan Rickener. Turbomäßig wird's diesmal bei unserem Ostpreußen vom Dienst, Manfred Arndt. Außerdem erfahren Sie alles Wissenswerte über das Vitamin D. Zu guter Letzt wenden wir uns noch der sogenannten Sommerfrische zu. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Wir steigen wieder humorig ein in die heutige Spätlese, und zwar mit einem weiteren Gedicht des bayerischen Lyrikers Eugen Roth. Jürgen Schormann liest Einschüchterung.
Von Wechseljahren weiß der Kenner, dass sie gefährlich auch für Männer. Schon naht, sonst abhold der Verrohung der Fachmann mit massiver Drohung. Sie haben Sand in den Gelenken, sie können nicht mehr richtig denken. Sie haben Kribbeln in den Beinen und fangen grundlos an zu weinen. Sie sind versucht, sich selbst zu töten. Sie leiden unter Atemnöten. Schweiß rinnt von ihnen ganze Bäche. Sie fürchten sich vor Mannesschwäche. Sie haben Angst vor Frauenzimmern. Sie leiden unter Augenflimmern, Schlaflosigkeit und Nervenzucken, Fußkälte, Kopfweh, Schwindel, Jucken. Ihr Herz beginnt zu klopfen, jagen. Müd sind sie. Nieder, abgeschlagen. Der Ärmste, der dies schaudernd liest, kriegt's mit der Angst und sagt, na siehst. Und nimmt, das war der Warnung willen, ab heute die guten Knoblauchpillen.
Bye. jeder will, ein Mörder frech mischt hinein. Ein Gift in den Wein hab ich hier aus fernen Landen, ein gar wunderliches Horn. Tust du dich daraus gütlich, bleibst du ungeschoren oder vergisst du allzu oft sehr viel, trag diesen Schmuck um den Hals, er hilft dir jedenfalls. Getrocknet ist die Zunge, die war einst im Wiederhof. An der Kette ziert sie dir vortrefflich deinen Schopf. Salbentränke und Tinkturen aus Dingen, die wir nie erfuhren. Und eine Prise Zauberei, das war die Quacksalberei. Sie im Nu und dann kocht ihr daraus Tee, den du genießt um Mitternacht. Denkst du dabei an Jungfrauen, er den Darm dir leichter macht, die man missbracht, dir schon lang nicht mehr erwacht, dann bist du bei mir am Ziel. Schmier vor dem Liebesspiel Brennnessel und Honigsalbe direkt auf den Schwanz. Die Weiber werden Schlange stehen und sagen, ja, der kann's. Salbentränke und
eine Schluckstörung ist ein ernstzunehmendes Gesundheitsproblem und kann vielfältige Ursachen haben. Die häufigsten Symptome einer sogenannten Dysphagie sind Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Schlucken, Husten oder Würgen während des Essens oder das Gefühl, dass Nahrung im Halse stecken bleibt. Auch ein ungewollter Gewichtsverlust kann ein Anzeichen sein. Hendrik Dreißig, Leiter des Aphasie-Regionalzentrums im Koppenbrüger Krankenhaus Lindenbrunn, zu den Ursachen.
Bei Schluckstörungen kann man, wenn man sich die Zahlen der wissenschaftlichen Institute anschaut, davon ausgehen, dass die Hälfte aller Schlaganfallpatienten im Verlauf ihrer Erkrankung mit Schluckstörungen zu tun hat. Die meisten in den ersten Tagen, wo der Organismus noch schwer belastet ist. Im Verlauf der Therapie bleiben vielleicht noch 1/4 bis 20% der Patienten von diesen Schluckstörungen betroffen. Anderes Störungsbild, was ja hier im Krankenhaus Lindenbrunn behandelt wird, ist die Parkinson-Erkrankung. Auch hier muss man davon ausgehen, dass 3/4 aller Parkinson-erkrankten Patienten im Verlauf ihrer voranschreitenden Erkrankung Probleme bekommen mit der oralen Nahrungsaufnahme. Und die kann natürlich auch wieder leicht bis schwer ausgeprägt sein. Manchmal hilft es, dass man ein wenig die Nahrung anpasst, dass die Flüssigkeit vielleicht etwas angedickt wird mit einem Andickungspulver, dass es langsamer fließt, dass Fleisch geschnitten wird, dass Gemüse weicher gekocht wird, als man es eigentlich macht. Dann kann man es schon besser zu sich nehmen. Wir versuchen auch zu erklären, was kann man tun, worauf muss man achten und wenn die Entlassung nach Hause erfolgt, worauf kann man bei der Nahrungszubereitung zu Hause alleine achten.
Eine Schluckstörung kann auch noch andere Erkrankungen nach sich ziehen, erklärt Dreißig.
Die große Gefahr bei den akuten Schluckstörungen ist, dass es zum Verschlucken der Nahrung in die Atemwege kommen kann. Und die Pneumonie, die nachfolgende Lungenentzündung, ist eine der größten Risiken von akuten Patienten, die einen Schlaganfall, eine Hirnblutung zum Beispiel erlitten haben. Es ist also eine ganz wichtige Sache, bereits früh im Akutkrankenhaus zu klären oder spätestens in der Reha-Behandlung, wie kann der Patient sicher ernährt werden, sodass er diese Gefahr auf die Lungenentzündung nicht hat. Und dann müssen in diesem Stadium häufig die Patienten mit einer nasogastralen Sonde, das heißt eine Sonde, die über die Nase direkt in den Magen gelegt wird, klarkommen, weil wir die künstliche Ernährung, die Flüssigkeiten über die Sonde geben.
Und dann gibt es noch die sogenannte Presbyphagie, die Altersschluckstörung.
Wir gehen davon aus, dass sich mit zunehmendem Alter der Menschen auch der Schluckakt ein wenig verlangsamt. Das ist jetzt nicht, dass es sich da um Minuten handelt, aber man kann das durchaus messen, dass der Schluckakt sich um vielleicht eine Sekunde verlangsamt. Das heißt, da muss man auch ein bisschen drauf Rücksicht nehmen. Das machen ja viele Menschen intuitiv in dem Alter. Aber es gibt diesen Begriff der Presbyphagie, der Altersschluckstörung, dass man also tatsächlich darauf achtet, vielleicht auch gerade wichtig bei Menschen, die in einem Heim untergebracht sind, dort ernährt werden. Die Pflegekräfte sind besonders darauf geschult, den Menschen langsam das Essen anzureichen, ihnen Zeit zu lassen zum Kauen, damit sie in Ruhe schlucken können.
Sagt Hendrik Dreißig, Leiter des Aphasie-Regionalzentrums im Krankenhaus Lindenbrunn in Koppenbrügge. Die Angehörigen-Seminare, wo sich alle Interessierten kostenfrei informieren können, finden regelmäßig jeweils am zweiten Dienstag des laufenden Monats statt. Um einen Überblick über die Teilnehmerzahl zu erhalten, wird um eine Anmeldung gebeten unter der Telefonnummer 05156 782 380.
In zwei grobe Kategorien wird die Menschheit eingeteilt, wenn es um ihre Ins-Bett-Gehgewohnheiten geht. Mit diesem Thema beschäftigt sich heute die Hamelner Autorin Ulla Klein in ihrer Geschichte Lerche und Nachteule.
Neulich stand in unserer Tageszeitung Deister und Weser Zeitung ein Artikel über Lerchen und Nachteulen. Dabei ging es nicht um die genannten Vögel, sondern um menschliche Frühaufsteher oder Langschläfer, die man gern mit diesen Bezeichnungen tituliert. Es wurde in dem Artikel die Frage erörtert, warum Nachtmenschen eher sterben als Frühaufsteher. Laut einer finnischen Studie kam man zu dem Schluss, dass Menschen vom Typ Eule ein etwas höheres Sterberisiko als Lerchen hätten. Aber das liege daran, dass Nachtmenschen tendenziell mehr Fastfood, Kaffee, Alkohol konsumieren und häufiger unter Übergewicht leiden. Hinzu kommt, dass Nachtschwärmer gern Bars und ähnliche Etablissements besuchen, was der Gesundheit schadet und der Harmonie im Zusammenleben mit einem Partner vom Typ Lerchen nicht förderlich ist, was ja auch, sollte man manchen Comiczeichnern glauben, wenn die Ehefrau ihren Nachtschwärmer mit der Nudelrolle empfängt, ein höheres Sterberisiko beinhaltet. Unsere Reporterin wollte der Problematik Lerchen-Nachteule persönlich nachgehen und befragte auf der Straße optisch erkennbare Vertreter dieses Typus. Es gelang ihr, eine Lerche, schlank, gesunde Haut, glänzende Haare, und eine Nachteule, rot gerenderte Augen mit einem doppelten Café Togo in den nikotingelben Fingern, als Interviewpartner zu gewinnen. Erste Frage unserer Reporterin an das Paar. Wann stehen Sie morgens auf und was essen Sie zum Frühstück? Die Lerche. Um 7 Uhr klingelt mein Wecker, ich reiße die Vorhänge auf, esse ein Vollkornmüsli mit frischen Früchten und höre dabei laut heitere Musik im Radio. Die Nachteule. Ich stehe meistens gegen 11 Uhr auf. Zum Frühstück brauche ich viel schwarzen Kaffee, 10 selbstgedrehte Zigaretten und bloß keine Musik. Leider konnte unsere Reporterin das Paar nicht weiter befragen. Die beiden gerieten, animiert durch die ihnen gestellten Fragen, in eine disharmonische Stimmung und entfernten sich unter gegenseitigen Beleidigungen. Das Interview beweist, Lerche und Nachteule ist ornithologisch und menschlich gesehen eine schwierige Paarung.
Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen, Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, da die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen, das muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt dem schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Wenn der Morgen endlich graut durch die dunstigen Scheiben und die Männer ohne Braut beieinander bleiben, schmieden sie im Flüsterton aus Gesprächen Bomben, Rebellion, Rebellion in die Katakomben. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, da die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen, das muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt dem schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bereitet Seligkeit und Glück. Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt dem schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bereitet Seligkeit und Glück.
Wenn es um das Instrument Kirchenorgel geht, hält sich bei vielen die Begeisterung in Grenzen. Unser Redakteur Stefan Rickener bricht heute eine Lanze für dieses immer noch verkannte Musikinstrument.
Die Orgel spielte zwar auch schon in der Rockmusik der 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Rolle, aber meistens außerhalb der Kirche. In der Kirche galt sie lange als ernstes Instrument, schwer getragen, langweilig. Dass es auch anders geht und gehen muss, haben wir in der letzten Zeit mehrfach entdecken können. Christoph Slaby, Organist in Seelze, spielt Sting, Coldplay und vieles anderes.
Ich denke, die moderne Musik ist sicherlich Zukunft für die Kirche. Für Konzerte würde ich eher sagen klassische Musik, aber für ein Sommerkonzert, das würde ich keine reine Klassik spielen. Das muss etwas kommen, was die Leute kennen, was Spaß macht. Ganz einfach, die Musik sollte Spaß machen. Das ist so Unfreude. Und wenn wir unbekannte klassische Stücke spielen, die schwer sind, ich glaube, dann werden wir eher die Leute verlieren als gewinnen.
Das Publikum kommt zwar zum Teil mit dem Rollator, ist aber seit seiner Jugend mit Rock und Pop verbunden. Und Bands wie Pink Floyd, Deep Purple oder sogar Metallica haben die Altrocker in Anführungszeichen wie Bach, Mozart und Beethoven in Rocksongs verarbeitet.
Wir sind jetzt im Umbruch. Es geht zu moderner Musik. Es gibt dafür Publikum.
Aber das fehlt eben oft in den Kirchen. Junge Menschen, die sich musikalisch wiederfinden wollen in der Kirche. Und die Orgel eignet sich fantastisch für leise und sehr voluminöse Songs. Lange Zeit hat man geglaubt, dass Rock mit der ehrwürdigen Orgel nicht funktioniert. Und nicht nur bei Hochzeiten oder Feiern. Normale Gottesdienste mit ABBA oder Songs von Pink auf der Orgel sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Der Organist Christoph Slaby hat da nämlich ein Anliegen.
Ich möchte auch, dass das Instrument nicht irgendwann mal nicht mehr Interesse findet. Also wir müssen immer etwas tun und ich glaube, ich appelliere zu allen meinen Kollegen, die Orgel spielen. Macht ihr genauso. Ganz einfach schöne Musik spielen für die Menschen, Melodien, die sie kennen.
Und vielleicht sogar mitsingen können. Dass die Orgel ein Alleskönner ist, wissen wir spätestens seit Bach. Man sollte ihre Fähigkeiten nutzen.
In einer Zeit, in der uns Maschinen, Maschinchen und nun auch noch die KI alles Mögliche abnehmen und erleichtern, geht es uns immer noch nicht schnell genug. Dass die schnelle Erledigung von Dingen auch nach hinten losgehen kann, Darüber sinniert diesmal unser gebürtiger Ostpreuße Manfred Arendt in seiner aktuellen Randbemerkung Turbo.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, aus allen Enden und Ecken der Politik hört man, dass es jetzt so richtig zur Sache gehen soll und dazu einen Turbo einsetzen will. Wissen Sie, was das ist, so ein Turbo? Klingt irgendwie nach Maschine, muss aber wohl ein Wunderding sein, wenn man es überall in Aktion setzen will. Unsere neue Bauministerin will mit dem Turbo den Wohnungsbau beschleunigen, weil es viel zu wenige bezahlbare Wohnungen gibt. Kleine Anmerkung nebenbei. Die Turbos müssen also nicht nur vielseitig, sondern auch noch billig sein. Ob man da mal versuchen sollte, die Dinger beim billigen Jakob zu erwerben? Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie haben alle bestimmt, so wie ich, die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn man die Hände zur Arbeit benutzt. Do-it-yourselfer und auch Profis merken schnell, dass Folgendes passiert. Je schneller man schafft, desto größer wird der Fusch. Von Fusch am Bau hört man ja besonders oft. In den fertigen Turbobauten wackeln bestimmte Wände. Durch diese hört man den Nachbarn Knäckebrot knabbern. Und auch sonst noch allerlei. Dann trifft man sich zu Diskussionen auf dem Flur. Anfangs könnte man das ja noch positiv als Förderung der sozialen Bindungen verbuchen. Aber auf Dauer? Bei der Bundeswehr soll es auch Turbo geben. Zum Beispiel schon bei der Herstellung von Panzern. Und da heißt es, zur Freude der Russen, dabei. Ein Ergebnis, die beiden Ketten von dem Panzer werden unterschiedlich lang. Auf dem Schlachtfeld werden im Galopp Tänzchen aufgeführt. Effizienz, Fehlanzeige. Auch wenn es heißt, Feuer frei, dürfte es Probleme geben. Mit Turbo schießt man schnell über das Ziel hinaus. Trefferquote 0. Als Arschgepitschka, also als einer, der fremder Leute Kinder in Höhlen, genannt Klassenzimmer, in Gebäuden, genannt Schulen, zusammengetrieben werden, mit Bildung konfrontiert habe, kann ich als Fachmann etwas zum Thema Bildungsturbo sagen. Den haben Lehrende schon vor langer Zeit erfunden. Man nannte ihn Nürnberger Trichter. Der Einsatz von diesem speziellen Turbo war, man muss es so deutlich sagen, ein Griff ins Klo. In den Köppen gab es Verstopfungen. Da jede Eigeninitiative unterblieb und keine sozialen Kompetenzen aufgebaut wurden, gab es eine absolute Pleite. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn man versucht, Ihnen dem Turbo als Glücksbringer anzudrehen, schalten Sie doch einfach auf Durchzug und Ihren Verstand auf Volldampf voraus.
Alle
alle rennen, alle traben, alle tun sie irgendwas. Alle wollen, alle haben einen riesen Freizeitspaß. Alle brauchen, alle tragen einen vorgeschriebenen Dress. Alle hetzen, alle jagen, alle sind im Freizeitstress. Alle laufen, alle schnaufen, alle strampeln, alle hampeln. Alles regt sich und bewegt sich ringsumher. Immer schneller, immer schneller, immer höher, immer höher, immer weiter, immer weiter, immer mehr. Und ich möchte einfach nur im Gras rumsitzen, die Ameise den Krümel tragen sehen und Eidechsen, die über Mauerritzen flitzen, Libellen, die still überm Tümpel stehen. Die Kellerasse mit den dünnen kleinen Beinen, die ihren schweren Leib nach Hause schleppt. Joggen jetzt lieber nicht und Fitnessdrink auch keinen und keinen, der mein altes Fahrrad noch zum Bike aufpeppt. Alle brauchen, alle suchen Action und Animation. Alle fluchen, alle buchen, doch die nächste Reise schon. Surfen, Skaten und Snowboarden, von der Brücke fallen am Strick. Gelb und aufgestylte Horden auf der Suche nach dem Kick. Alle trecken wie die Jecken, alle steppen wie die Deppen. Das Gekletter auf die Bretter bringt's total. Immer teurer, immer teurer, immer bunter, immer bunter, immer öfter ins Spital. Und ich möchte einfach nur am Strand rumliegen, die warme Sonne spüren auf meinem Fell. Die Wellen plätschern, hören, sehen wie die Möwen fliegen und gar nichts tun und das auch ja nicht schnell. Ich lass Muscheln und Sand durch meine Finger rinnen, ein Glas Wein durch meine Kehle kühl und herb. Ich weiß mit mir, da kann man kein Turnier gewinnen. Auch keinen Pokal und keinen Strandburg-Wettbewerb. Alle wollen, alle müssen stets dabei sein und sichtbar. Jemand grüßen, jemand küssen, ins Beziehungsseminar. Und in die Flamenco-Truppe, in die Bauchtanztherapie, in die Selbsterfahrungsgruppe, in die coole Galerie. T-Shirt malen, Beitrag zahlen, Inhalt suchen, Eierkuchen, gibt der Batik-Problematik einen Sinn. Immer hipper, immer flipper, immer hopper, immer popper, immer dreister und zeitgeister, immerhin. Und ich möchte einfach nur den Regen schmecken, den Windhauch spüren, die Wolken ziehen sehen und Fabelwesen und Gesichter drin entdecken und wenn schon gehen, dann nur müßig gehen. Übe mich totstellen, absagen und verschieben, die Zeit tropfen hören, eh der Quell versiegt. Ich möchte einfach nur gern leben und mich lieben, wenn darin nun mal meine wirkliche Begabung liegt.
Heute wollen wir mal einen Blick auf das Sonnenvitamin, Vitamin D, werfen. Eigentlich ist dieses Vitamin gar kein richtiges Vitamin, sondern eher ein Hormon, denn es ist das einzige sogenannte Vitamin, welches der Körper mit Hilfe der Sonneneinstrahlung selbst bilden kann. Zu lange Sonnenbäder sind allerdings kein Zugewinn für die Gesundheit. Sie lassen nicht nur die Haut schneller altern, sondern es findet auch eine Überhitzung des Körpers statt. Zumindest der Kopf sollte geschützt werden, sagt die Erzener Gesundheitsberaterin Cordula Alsdorf und erklärt, wie man am effektivsten sonnenbadet.
Man sollte möglichst unbekleidet oder so unbekleidet wie möglich in die Sonne gehen, damit auch innerhalb kürzester Zeit eine große Fläche besonnt werden kann. Das ist dann wesentlich effektiver, als wenn ich jetzt immer nur die Unterarme und das Gesicht frei habe. Das sind dann eh immer die Bereiche des Körpers, die an der Sonne sind, die ohnehin schon ein bisschen überbelastet sind. Die darf man dann auch nach dem Sonnenbad ruhig mal ein bisschen eincremen und vielleicht vor der Sonne ein bisschen schützen mit dem Lichtschutzfaktor, weil die ja sonst ununterbrochen quasi immer Sonne abbekommen würden. Und wir wollen ja nicht alle Knitterfalten im Gesicht zurückbehalten. Also wir sollen jetzt nicht so, wie es eine Zeit lang war, so 70er Jahre, kann ich mich noch gut erinnern, maßlos in der Sonne brutzeln, bis wir denn gar sind sozusagen, sondern es kommt auch dort auf die Dosierung an. Wie immer, ne? Die Dosis macht das Gift. Und ein Sonnenbad über eine halbe Stunde hinaus von der Länge bringt zum Beispiel auch für das Vitamin D3 nichts mehr. Also es gibt so eine bestimmte Dauer, da wird es aufgenommen, umgewandelt und dann reicht das auch. Da ist quasi dann der Tank voll und alles andere würde verpuffen.
Was man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist der gravierende Unterschied zwischen UVA und UVB-Strahlen.
Die UVA-Strahlen, das sind die, die unseren Sonnenbrand machen, die die Haut altern lassen. Die UVB-Strahlen brauchen wir aber eben, um dieses Vitamin überhaupt aufnehmen zu können. Und wichtig ist da, dass der Sonnenstand möglichst hoch ist. Das heißt, selbst über die Sommermonate macht es Sinn, sich in der Mittagszeit in die Sonne zu legen. Natürlich nur kurz und nicht gerade bei 38 Grad im Schatten. Aber über die Mittagszeit ist eben der UVB-Strahl Strahlungseffekt am größten und die UVA-Strahlung nämlich am niedrigsten. Und genau das würde dann wieder Sinn machen. Das dann lieber ein bisschen kürzer und bei strahlend blauem Himmel ist das noch intensiver, da kann man es dann noch mehr verkürzen. Aber immer mal regelmäßig, nicht so sagen, ach na, ich habe diesen Monat schon mal gesonnt, das bringt es dann nicht, sondern wenn es geht, täglich, dafür eben nur eine kurze Zeit, wirklich bis vor der Hautrötung durch Sonneneinstrahlung. Muss man nicht erst abwarten, bis man dann weiß, oh, jetzt tut's weh, dann ist es schon zu spät.
Man sollte sich langsam an die Sonnenbestrahlung gewöhnen und am besten schon im Frühjahr damit beginnen. Für Senioren hat Alsdorf noch einen speziellen Tipp.
Senioren, die jetzt nicht unbedingt sich draußen mehr in den Garten legen möchten oder auch gar nicht die Gelegenheit mehr haben, die können das durchaus auch in der Wohnung am geöffneten Fenster, dann wirklich das Fenster weit auf über die Mittagszeit, Oberkörper soweit es geht entblößen, kein Sonnenschutzmittel nehmen, vielleicht höchstens einen Hut tragen, damit der Kopf schön kühl bleibt und sich dann durchaus am geöffneten Fenster mal in die Sonne setzen. Das Fenster muss geöffnet sein, also nicht nur auf Kipp machen, weil da würden nämlich diese UVB-Strahlen von der Glasscheibe leider absorbiert werden, aber die schädlichen dringen durch und das wollen wir ja jetzt gerade nicht.
Für das kurze mittägliche Sonnenbad könne man auch über die Nahrung für einen natürlichen Sonnenschutz sorgen, meint Alsdorf.
Wenn ich mich mit frischem Obst und Gemüse ernähre, dann habe ich auch durch vor allen Dingen Carotin, Vitamin C und E und anderen Antioxidantien, die dort sehr reichhaltig ja vertreten sind, einen natürlichen Sonnenschutz. Das ist auch nochmal ganz schön, dass ich, je mehr ich quasi über Obst und Gemüse, Carotin zum Beispiel, zu mir nehme, dass ich dadurch eben auch meine Haut schon besser auf die Sonnenmonate vorbereiten kann.
Benötigt wird Vitamin D nicht nur für unser Immunsystem, sondern auch für den Stoffwechsel.
Es ist nämlich ein Aktivator der sogenannten T-Zellen. Das sind die Killerzellen, die wir auch brauchen, damit unser Immunsystem Abwehrkraft genug hat, damit es sich gegen eindringende Bakterien, Viren und so weiter wehren kann, damit wir aber auch bestimmte Funktionen im Körper aufrechterhalten können. Es ist nämlich wichtig für die Calciumumwandlung, was bei einer Calciumverwertung, wenn nämlich zu wenig Vitamin D3 im Körper ist, dann kann es eben auch zu einer Calciumverwertungsstörung führen. Und das wäre dann zum Beispiel beim Kind die Rachitis, die früher ja auch oft noch aufgetreten ist bei Kindern, die wenig an die Sonne gekommen sind. Gerade Kleinkinder, die man dann immer sehr beschützt, behütet hat über die kalte Jahreszeit und das dann einfach auch über die Sommermonate leider nicht so ernst genommen hat mit dem, ich zieh dich mal nackig aus und leg dich mal 5 Minuten in die Sonne.
Vitamin D unterstützt die Erhaltung der Knochen, der Zähne und der Muskelfunktion. Bei Senioren hilft es, das Sturzrisiko zu vermindern. Außerdem ist es wichtig für die Zellteilung. Was sind die Folgen von Vitamin D3-Mangel?
Muskelkrämpfe, Muskelzucken, Schmerzen in der Muskulatur, wie wir sie auch von Magnesiummangel kennen, wo viele Menschen dann eben auf die Magnesiumtabletten zurückgreifen, sich wundern, oh, wird ja irgendwie gar nicht so richtig besser, dann liegt es nämlich nicht nur am Magnesium, dann kann es eben auch am Vitamin D3 liegen. Das zweite wäre dann so Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit, was wir so als Frühjahrsmüdigkeit kennen zum Beispiel, weil wir über einen langen Zeitraum, also fast ein halbes Jahr lang, kein genügendes Vitamin D3 durch die Sonne aufgenommen haben, weil wir fast immer nur in geschlossenen Räumen sind oder uns ja auch dick anziehen, wenn wir rausgehen. Die Sonne hat keinen Hochstand, sondern einen Tiefstand im Winter, hat nicht genug diese UVB-Strahlung. Und dadurch nehmen wir das nicht auf. Es ist zwar gespeichert über den Sommer wie so eine Batterie, aber das verbraucht sich halt. Und am Frühjahr ist der Stand sehr niedrig. Und wenn wir dann merken, wir werden kraftlos, schlapp und müde, kann es durchaus mit diesem Mangelzustand zusammenhängen.
Über das sogenannte Sonnenvitamin D sprachen wir mit der ärztlich geprüften Gesundheitsberaterin Cordula Alsdorf aus Erzel.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and only buy. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da 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 da. Summertime, and we'll sing again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town.
Vielen, gerade älteren Menschen, setzt die Hitze im Sommer ganz schön zu. Früher fuhr man, wenn man vor dem heißen Wetter floh, in die sogenannte Sommerfrische. Jürgen Schurmann hat diesen schönen, altehrwürdigen Begriff einmal genauer beäugt.
Der Mensch von heute wünscht sich den Sommer warm, trocken und sonnig. Gut gebräunt aus dem Urlaub zu kommen, das stärkt das Selbstwertgefühl und zeigt, dass man sein Geld gut angelegt hat. Gegen schlechtes Wetter gibt es vielleicht auch schon Versicherungen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein sah man das ganz anders. Die Adligen hatten seit alter Zeit zwei Wohnsitze. Eine schöne, warme Stadtwohnung für den Winter und für die Sommermonate ein Gut auf dem Lande, wo die Luft frisch und kühl war. Wenn die Sonne zu sehr brannte, trugen die Damen einen Sonnenschirm. Blasse Haut galt als vornehm. Ein Solarium hätte man als Teufelszeug abgelehnt. Ab dem 19. Jahrhundert kamen auch besser gestellte Bürger auf die Idee, die Sommerferien in ländlichen Gegenden zu verbringen, in den Bergen, am Meer, jedenfalls hieß es raus aus der Stadt. In Ermangelung eines eigenen Landsitzes stieg man nun in Pensionen und Hotels ab, die Entwicklung des modernen Tourismus begann. Die Sommerfrische war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts als Begriff populär für einen familiären Urlaub in ländlicher Umgebung. Und dabei bezeichnet der Begriff sowohl den Ort, man fährt in die Sommerfrische, als auch die Zeit, die man dort verbringt. Nach 1933 hatten die Nazis eine Organisation gegründet, die dafür sorgte, dass auch die Sommerfrische in der gewünschten Gesinnung verbracht werden konnte. Kraft durch Freude hieß dieser Club und organisierte den politisch korrekten Urlaub. Kurz vorher, 1933, hatte Joachim Ringelnatz noch sein Gedicht Sommerfrische veröffentlichen können, bevor sein Werk dann schließlich der Bücherverbrennung zum Opfer fiel. Er zeigt die Sommerfrische als ein Eintauchen in die Natur, als eine Zeit, in der das Denken einmal dem Empfinden Platz macht. Sommerfrische. Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß, das durch den sonnigen Himmel schreitet. Und schmücke den Hut, der dich begleitet, mit einem grünen Reis. Verstecke dich faul in die Fülle der Gräser, weil's wohltut, weil's frommt. Und bist du ein Mundharmonikabläser und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt. Und lass deine Melodien lenken von dem freigegebenen Wolkengezupf. Vergiss dich, es soll dein Denken nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.
Der Morgen umarmt schon die Nacht. Die Wellen sind flüsternd erwacht und beginnen zu tanzen auf goldenen Seen, sich im Walzer des Sommers zu drehen. Das Meer winkt mit schimmernder Hand und streichelt behutsam den Sand, weckt den Traum, der sich hoch in das Himmelsblau schwingt. Sommers erklingt, der Nacht haben sich auf der Welt die heimlich Verliebten gestellt, doch sie lächelt und sagt sich, nur Schuld ist da. Sommers begann und ein träumender Stern, der in deinen Augen liegt, leis vom Walzer des Sommers gewiegt.
Und wir haben noch einen Veranstaltungshinweis für Sie.
Der Seniorenrat Salzhemmendorf hat bereits die Veranstaltungen für das zweite Halbjahr im Kasten. Am Freitag, den 18. Juli, wird aber erst einmal eine kleine Sommerpause eingeleitet. Und zwar um 17 Uhr mit einem Grillen am Eatpunkt in der Hauptstraße 2a in Salzhemmendorf. Hierfür wird um eine Anmeldung gebeten bei Hannelore Brandes unter der Telefonnummer 05153 6345. Vor Ort ist ein geringfügiger Kostenaufwand zu bezahlen. Wir verabschieden uns von Ihnen, wie üblich, mit einem Zitat einer bekannten Persönlichkeit. Diesmal stammt es von dem deutschen Physiker Albert Einstein. Welch triste Epoche, in der es leichter ist, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil. In diesem Sinne, bleiben Sie vorurteilsfrei und natürlich gesund. Das wünschen Ihnen
Gisela Knuth
und Christiane Meyer. Thank you.
his cares for me. My baby don't care for colors and roses. Baby don't care for, he don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't see. Just says his prayer.